Wir haben heute Morgen schon die Kalender gelesen und es wird einem dieses Kreuzigungsgeschehen sehr plastisch nahegebracht. Man steht ein Stück hilflos davor, weiß gar nicht so recht, was man dazu sagen soll. Es überwältigt einen. Und da ist dieser eine Satz, der doch Hoffnung in dieses Geschehen hineinbringt. Es ist vollbracht. Das ist dieses Wort, was einen Neuanfang bedeutet, was ein Startpunkt wieder ist. Es ist kein Ende, es ist ein Startpunkt. Ich habe als Kind und Jugendlicher viele, viele Bücher gelesen, war Bibliotheksmitglied und ich hatte also sozialistische Literatur. Da war mal ein Buch dabei. Ich erinnere mich nur, das war eine spannende Geschichte. Da war ein Missionarsehepaar nach Afrika gegangen und hatten einen halbwüchsigen Sohn mit. Und er traf dann auf die afrikanischen Kinder dort. Und die Kinder, als sie dann miteinander sprechen konnten nach Erlernen der Sprache, haben sie sich dann auch unterhalten. Die afrikanischen Kinder glaubten an ihre Götter, die sie da so hatten. Und der Missionarssohn, der glaubte an Jesus. Und dann ging es um Ostern und Karfreitag. Heute weiß ich, dass dieses Buch einen Zweck hatte. Es sollte den sozialistischen Kindern beibringen, dass das mit Ostern Quatsch ist. Es werden ja immer so Rollen verteilt in so einem Buch und man identifiziert sich dann mit einer der Personen und versucht dann mitzudenken. Und das ist eine Form der psychologischen Beeinflussung. Jedenfalls Fazit war dann, dass das afrikanische Kind sagte, dein Gott ist am Kreuz ganz jämmerlich gestorben, die Soldaten haben gewonnen und ihr trinkt heute sein Blut und tut so, als wäre das ein Sieg. Man kann es so betrachten, ohne Glauben. Im 1. Korinther vorne steht, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen. Es ist ein tatsächliches praktisches Geschehen dort passiert. Nur die Herangehensweise, die Betrachtungsweise und was wirklich passiert ist, unterscheidet sich in den Köpfen der Menschen dramatisch. Für die einen war es ein Tag des Leidens, ein Tag der Schuld und ein Tag der scheinbaren Niederlage. Eine Woche vorher ist er noch eingezogen in Jerusalem. Die Leute haben ihre Kleider hingelegt und die Palmenzweige und haben geschrien, Hosianna, und haben gedacht, jetzt kommt der König. Und 5 Tage später schreien die gleichen Leute vielleicht, kreuzige ihn. Und die Soldaten überwältigen ihn und führen ihn ab und dann diese Geißelung und dieser Tod dort am Kreuz. Es sieht nach einer Niederlage aus. Und doch ist es ein Tag des Sieges, der Erlösung und der Hoffnung. Was die einen nicht sehen, ist für die anderen Realität. Ich habe öfter schon das Gefühl, dass viele Dinge im Leben mehrschichtig sind. Es gibt eine scheinbare Realität und eine Wirklichkeit, die dahinter steht. Viele Menschen trotteln durch dieses Leben und fragen sich, was gibt's nächste Woche im Aldi und wie komme ich in den nächsten Urlaub und wann wird der Sprit endlich billiger? Aber die Frage, was passiert mit meinem Leben? Wo werde ich sein? Was ist wichtig dafür? Welche Entscheidungen muss ich treffen, solange ich kann? Diese Entscheidungen, die werden oft zurückgestellt und wird nicht drüber nachgedacht. Was am Kreuz geschieht, ist kein Unfall der Geschichte. Es ist der Mittelpunkt der Geschichte. Es ist der Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Wisst ihr, wie ich mir das bildlich vorstelle? Die Geschichte, wie wir sie kennen, bis in die jetzige Gegenwart, ist wie ein Strom, ein breiter Fluss und er fließt für uns unaufhaltsam dahin und mittendrin steht ein riesengroßer Felsen. Das ist das Kreuz. Und an diesem Felsen kommt jeder vorbei, auf der einen oder auf der anderen Seite. Bevor man das Kreuz überhaupt verstehen kann, muss man wissen, wozu es nötig war. Im Grunde, wenn ich das jetzt wollte, könnte ich beim Urschleim anfangen mit den Opfern im Alten Testament, dass Sünde nicht hingenommen werden kann von Gott, weil es seinem Wesen widerspricht. Im Römer 3 steht, alle Menschen haben gesündigt, alle Menschen. Und ich treffe immer wieder auf Leute, die sagen, naja, ich bin eigentlich ein ganz netter Mensch. Also wenn du jetzt zu mir Sünder sagst, dann beleidigst du mich. Ich sage jetzt mal, wenn jeder für sich die 10 Gebote mal durchliest und sich fragt, habe ich die immer eingehalten? Ich weiß, zu welchem Schluss ich komme. Und wenn man ehrlich ist, kommt man nicht dran vorbei, dass man sagt, ja, ich bin ein Sünder. Und wir gingen, Jesaja 53, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wir hatten ja letzten Sonntag den guten Hirten. Und Schafe ohne Hirten, die laufen auch konfus umher und wissen gar nicht, wo sie hin sollen und wo sie abends Schutz finden und wo die beste Weide ist. Ohne einen Hirten machen die Schafe oder die Menschen sich so ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Konzepte und laufen durchs Leben. Und am Ende stehen sie doch vor Gott. Und ohne den guten Hirten kommen sie nicht bei ihm an. Sünde ist nicht nur aktives Fehlverhalten, was einem jetzt bewusst ist. Also wenn ich in der Kaufhalle stehe, Supermarkt und sage, stecke ich es jetzt ein oder nicht? Und wenn ich es einstecke, habe ich gesündigt und wenn ich es nicht mache, bin ich kein Sünder. Nein, es geht noch mehr Sachen, die Sünde sind. Zum Beispiel Rebellion gegen Gott ist Sünde. Wenn ich sage, es gibt keinen Gott oder Jesus Christus ist nicht Gott, das ist Sünde vor Gott. Wenn wir getrennt von ihm leben, leben wir in Sünde. Das ist Schuld vor Gott. Und Römer 6, 23 sagt ganz glasklar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Problem des Menschen ist nicht politisch oder sozial oder psychologisch, Sachen, die wir selber vielleicht auch beeinflussen können. Nein, es ist geistlich. Und es entzieht sich unserer Vollmacht. Wir mögen gerne alles im Griff haben und wir entscheiden. Wir sind aber nicht die Entscheider am Ende. Nicht wir entscheiden, ich habe doch ganz vernünftig gelebt, ich muss doch ins Himmelreich kommen. Nein, das entscheiden wir nicht, das entscheidet Gott. Und das Kreuz ist Gottes Antwort auf unsere Schuld. Wenn mir einer was Böses tut, neigt mein Charakter dazu. Wenn der mir einen rübergebraten hat, dann kriegt er von mir aber auch einen und am besten noch einen mehr. Das tut Gott nicht. Gottes Antwort auf unsere Schuld ist das Kreuz. Jesus wird zu unserem Stellvertreter. Die Strafe lag auf ihm. Er hat unsere Sünden selbst getragen. Jesus stirbt nicht für sich selbst. Er war der Einzige, der nicht gesündigt hat. Er stirbt nicht für sich, er stirbt für uns. An unserer Stelle für unsere Schuld. Das ist dieser große Tausch. Im 2. Korinther 5 steht, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und nun kommt dieses, es ist vollbracht. Was wurde vollbracht? Es ist kein Schrei der Niederlage. Ich habe mich jetzt in den Tod geflüchtet, jetzt können die Menschen mir nichts mehr tun, was heute viele Leute machen. Selbstmord ist eine gängige Sache, es ist keine Niederlage, es ist ein Siegesruf, es ist vollbracht. In Kolosser 2, Vers 14 steht, er hat den Schuldschein ans Kreuz geheftet. Deinen und meinen Schuldschein. Und in Hebräer 9, Vers 12 steht, dass es ein für alle Mal geschehen ist. Es gibt keine Restschuld. Es ist nicht, ja, er hat mir das meiste vergeben, aber das ist so schlimm, das kann er mir nicht vergeben. Es gibt keine Restschuld. Das muss sich jeder Mensch wirklich in den Kopf hineinhämmern. Ich habe euch schon mal erzählt, ich habe leider den Namen vergessen, von diesem Kriegsverbrecher, der noch jahrzehntelang in Berlin im Rudolf Hess, der ist noch zum Glauben gekommen und der hat garantiert schlimmere Dinge getan als jeder von uns. Und er ist trotzdem gerettet worden. Es gibt keine Restschuld und es gibt auch kein, du musst aber noch das und das dazu tun. Du musst jetzt unbedingt nicht 10%, sondern 15% deines Geldes jeden Monat dahin tragen. Du musst unbedingt so und so viel Aufbaustunden machen. Nein, es gibt kein du musst noch. Jesus hat alles getan, es ist vollbracht. Die Macht der Sünde, die einen immer wieder einholt, sie ist gebrochen. Der alte Mensch, unser alter Mensch, ist mitgekreuzigt, mitgestorben. Und Johannes 8, 36, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Da gibt's ein schönes Bild zu, das hatten wir in der Jugend. Da kommt ein Herr mit einem riesen Rucksack auf dem Rücken, vollgestopft mit seinen Sünden und stellt sich auf eine Waage. Und, naja, kann ich ja auch sagen, ist ein bisschen viel. So. Auf den Gedanken, den Rucksack abzunehmen, kommt er aber nicht. Und Jesus sagt, gib ihn her. Ich habe ihn getragen, gib ihn her. Und dann ist er weg. Und die Schuld ist weg und sie wiegt nichts mehr. Was passiert damals noch? Es kommt diese Dunkelheit, wie wir sie gehört haben. Und es passiert auch noch was anderes, Dramatisches im Tempel. Der Vorhang zerreißt. Der zerreißt einfach. Diese Trennung zum Allerheiligsten, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester hin durfte, nach ganz vielen Zeremonien und Reinigung, auf einmal zerreißt der Vorhang. Und alle Menschen haben Zugang zu Gott durch den Tod von Jesus am Kreuz. Sind sie auf einmal geheiligt, weil die Schuld weg ist. Gott ist nicht mehr fern, der Weg ist offen. Und wir dürfen, wenn wir das glauben mit Jesus, dann dürfen wir die Freimütigkeit haben. Freimütig klingt jetzt ein bisschen altmodisch. Wir dürfen den Mut haben. Wir dürfen vor Gott treten. Es gibt Menschen, die reden zu lapidar mit Gott. Die sagen, hey, alter Kumpel. Und es gibt Leute, die trauen sich gar nicht ran an Gott. Die sind so voller Ehrfurcht oder so in ihrer Schuld gefangen, dass sie sich gar nicht wagen, Gott anzureden. Wir dürfen Gott anreden jetzt. Wir dürfen ihn Vater nennen. Es gibt also dieses Geschehen, ist dieser Fels in dem Strom der Zeit. Aber es gibt verschiedene Reaktionen darauf. Und wenn wir in diese Welt schauen, dann sehen wir das ja bei den Menschen, welche Reaktionen es gibt. Es gibt die riesengroße Schar der Gleichgültigen. Sie freuen sich über den freien Tag heute. Jetzt im Radio hörte ich, dass der Karfreitag schon umbenannt wurde, also jetzt K mit C, englische Wort für Auto. Ja, nicht an Jesus denken. Diese Schar gibt es. Dann gibt es die Traditionschristen, die das vielleicht intellektuell noch wissen, aber auch nicht so nah an sich heranlassen. Es gibt sogar die Spötter. Wenn wir an die beiden Mitgekreuzigten denken, der eine lästert, und ich füge jetzt mal hinzu, und fährt in die Hölle, und der andere erkennt es noch und kehrt um, bittet Jesus um Gnade und wird gerettet. Der Hauptmann, der unterm Kreuz steht, erkennt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Da sind auch die Menschen, die geistlichen Führer damals, die alles daran gesetzt haben, diesen Jesus zu töten, die sich ergötzen an seinem Leid, die noch spotten, anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selber helfen, steig doch herab. Die Gefahr heute ist, dass man die Botschaft hört, sie aber ohne Wirkung bleibt, also jedenfalls ohne die erhoffte, die beabsichtigte Wirkung. Letztendlich bleibt ja die Frage, was bedeutet das Kreuz für dich, für mich? Das ist die Frage. Das ist keine Theorie, das ist auch, ich bin ja nur auch rhetorisch hier nicht irgendwie ausgebildet, es ist eine Einladung. Das Geschehen ist geschehen und Jesus steht immer noch da mit offenen Armen und lädt die Menschen ein. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wir haben uns jetzt bewusst gemacht, was es gekostet hat. Und du und ich, wir können nichts hinzufügen. Nichts. Aus Gnade seid ihr gerettet, wenn ihr denn gerettet seid. Nicht durch Leistung, nicht durch Religion, nicht durch Moral. Du und ich, wir müssen oder können es nur einfach annehmen. Allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, wir haben heute Morgen wirklich auch die Kalender gelesen, wir haben gebetet und ich weiß nicht, wie es euch geht, also wir haben uns erst heute Morgen so gegenseitig unsere, Dietlin hatte Spätschicht, wir hatten nicht viel Zeit zum Erzählen, so die Erlebnisse der letzten Tage, was einem auch nahe kommt. Und jeder hat ja so seine Erlebnisse mit dem Nachbarn, mit dem Kollegen, mit den Kindern, mit den Eltern. Und es gibt wirklich viele Dinge, die uns beschäftigen, die uns auch bewegen. Aber wenn man sich dieses Kreuzes Geschehen bewusst macht, dann tritt der Alltag ein Stück in den Hintergrund und man steht vor etwas so Großem, dass einem die Relation wieder gerade rückt, was einem klar macht, wofür lebe ich überhaupt, wohin soll die Reise gehen. Ich kann auf einmal auch gar nicht mehr so böse sein mit meinem Nächsten, weil ich ihm ja eigentlich wünsche, dass er auch gerettet wird, auch wenn er mir vielleicht in der Woche gerade was getan hat. Und das, was Jesus uns da geschenkt hat, das möchte er jedem Menschen schenken. Und er lässt uns noch auf dieser Welt hier rumlaufen. Er rettet uns ja nicht gleich, dass wir weggenommen werden, sondern wir laufen ja hier noch rum. Er möchte, dass wir das weitersagen, dass wir Licht und Salz auf dieser Welt sind, dass wir seine Zeugen sind. Das möchte Jesus, dafür sind wir da. Und wenn uns das ein Stück neu bewusst geworden ist, was unser Herr für uns getan hat, was er für uns erkauft hat, wer wir geworden sind durch dieses Opfer und welchen Auftrag oder welcher Auftrag damit verbunden ist, dann hat dieser Tag, denke ich, sein Ziel erreicht. Gott zwingt niemanden. Die Frage ist, was machst du mit dem Kreuz? Für die Welt ist das Kreuz ein Symbol des Todes. Auf dem Friedhof steht überall. Für uns ist das Kreuz Symbol des Lebens. Amen.